Heute früh werden wir uns in unserem Studium von Gottes Wort wieder mit dem Brief von Paulus an Titus zuwenden. Und wir kehren zu Kapitel 2 zurück. Ich hatte euch bereits letztes Mal darauf hingewiesen, dass es in diesem Kapitel um den Charakter einer gesunden Gemeinde geht. Den Charakter einer gesunden Gemeinde. Und wir werden uns in den nächsten Wochen damit befassen und sehen, wie der Geist Gottes uns den Inhalt dieses Kapitels enthüllen wird. Heute geht es darum, den Plan Gottes für ältere Männer und ältere Frauen zu erkennen. Nun, ich bitte um Aufmerksamkeit. Ich werde die Verse aus 2. Kapitel 1 bis 3 lesen. Da heißt es, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Und dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Soweit. Die Botschaft heute früh richtet sich offensichtlich an ältere Männer und ältere Frauen, also ihr Jüngeren, schlaft nicht ein. Es kann gut sein, dass ihr auch dahin kommt mit viel Gnade. Und ich denke, dass es ein sehr passendes Thema ist, besonders für unsere Zeit und unseren Platz in unserer Geschichte. Die Altersstruktur in Deutschland glich am Anfang des 20. Jahrhunderts noch der klassischen Alterspyramide. Dieses Schema ist jetzt allerdings zu Beginn des 21. Jahrhunderts zu einer Urnenstruktur geworden. Es hat in Deutschland noch nie einen so hohen Anteil von älteren Menschen gegeben. Materieller Komfort, medizinische Behandlung und eine niedrige Geburtenrate haben zu dem Ergrauen Deutschlands geführt. Wir wissen, dass es uns erreicht, denn wir sehen es überall um uns herum und ich nehme an, in gewisser Weise lachen wir auch darüber. Ja, der US-amerikanische Entertainer und Komiker Bob Hope sagte, du weißt, dass du alt wärst, wenn die Kerzen mehr kosten als der Kuchen. Ja? Und Agatha Christie schrieb bei einer Gelegenheit, dass sie einen Archäologen heiratet. Und jemand fragte sie, warum sie einen Archäologen heiraten würde. Darauf antwortete sie, weil er mich umso mehr schätzen wird, je älter ich werde. Ja. Nun, wir wollen gerne ein bisschen humorvoll sein. Wisst ihr denn, es gibt nur 3 Phasen im Leben. Und da ist einmal die Jugend, das Erwachsenenalter und du siehst erstaunlich gut aus. Und wenn jemand das zu dir sagt, dann weißt du, woran du bist. Aber in der Realität gibt es gewisse Facetten des Alterns, die vielleicht nicht so humorvoll sind. Es ist eine gewisse Traurigkeit damit verbunden. Wir sind froh, dass wir wissen, was wir wissen, wenn wir älter werden. Aber wir wünschten uns, wir hätten den jugendlichen Elan, das auszudrücken. Wie jemand einst sagte, es ist eine Schande, dass die Jugend auf so junge Menschen vergeudet wird. Es gibt negative Aspekte im Zusammenhang mit dem Altern. Und das stimmt, wir werden zu Geschöpfen, die auf gewisse Weise enormen und unverwüstlichen Gewohnheiten anhängen. Und je länger wir diese Gewohnheiten praktizieren, umso schwieriger ist es, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Manchmal werden unsere hartnäckigen Sünden so sehr Teil unseres Gefüges, dass es schwer wird, sie überhaupt zu entdecken. Manchmal werden wir ein bisschen unbelehrbar, ein bisschen stur. Und manchmal denken wir, wir wüssten mehr, als wir tun. Und manchmal denken wir, Alter sei mit Weisheit gleichzusetzen. Und das stimmt nicht. Das Alter sollte Weisheit bringen, aber es ist nicht unbedingt dasselbe. Nein, es gibt definitiv einige negative Aspekte des Älterwerdens. Wenn ihr eine etwas prosaische Betrachtung des Alterns sehen wollt, braucht ihr euch übrigens nur dem letzten Kapitel des Predigerbuches zuwenden. Und ich möchte euch da einmal kurz hinführen zu Kapitel 12 im Predigerbrief. Schlagt doch einmal dort auf, wenn ihr das so schnell findet. Prediger Kapitel 12, dieser Abschnitt vermittelt einen Einblick in die negativen Seiten des Älterwerdens. Der Autor schreibt dort in Vers 1, und gedenke an deinen Schöpfer in den Tagen deiner Jugend, 12 Vers 1. Genieße Gott, während du jung bist. Erkenne Gott, während du jung bist. Lasse Gott den Mittelpunkt deines Lebens sein, während du jung bist, bevor die bösen Tage kommen. Nun, die Implikation hier ist, dass das Leben umso böser wird, je älter wir werden, dass es umso weniger Erfüllung bringt, umso mehr Unzufriedenheit und umso mehr Ernüchterung. Er nennt sie die Jahre, wenn wir sagen, sie gefallen mir nicht. Widme deinem Leben Gott und genieße Gott und mache Gott zum Mittelpunkt von dem allen, während du jung bist, bevor du nicht mehr die ganze reichhaltige Fülle seiner Schöpfung erleben kannst. Das ist ein Teil des Älterwerdens, bevor die Sonne und das Licht, der Mond und die Sterne sich verfinstern und die Wolken nach dem Regen wiederkehren, die bewölkten Zeiten im Leben, die eher unfruchtbaren und freudlosen Zeiten im Leben, wenn ihr alt seid. Und dann wird er sehr prosaisch, also sehr sachlich, als er schreibt, zu der Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die Starken sich krümmen und die Müllerinnen aufhören zu arbeiten, weil sie zu wenige geworden sind, und wenn trübe werden, die aus dem Fenster schauen, wenn die Türen zur Straße hin geschlossen werden und das Klappern der Mühle leiser wird, wenn man aufsteht beim Vogelgezwitscher und gedämpft werden die Töchter des Gesangs. Worüber redet er hier? Nun, es ist ein Bild eines Hauses, aber es symbolisiert den menschlichen Körper. Die Hüter des Hauses sind nach Auffassung vieler Kommentatoren die Arme und die Hände. Das sind die Wächter, die Beschützer, die Verteidiger, und sie beginnen zu zittern, wenn ihr alt werdet. Und die Starken wären die Beine, und diese knicken allmählich ein und werden krumm. Die Müllerinnen, die Zähne stehen still, weil nur noch wenige übrig sind. Und das ist vor der Zeit der Gebisse und Brücken und sonst irgendwas. Und die Zähne funktionieren nicht mehr. Und jene, die durch die Fenster schauen, werden trübe, weil die Augen nicht mehr so gut wie früher sind. Die Türen auf der Straße sind geschlossen und das Klappern der Mühle wird leiser. Das könnte die Verlangsamung irgendwelcher internen Prozesse sein. Man steht beim Vogelgezwitscher auf und braucht keinen Wecker mehr, weil ein Vogel in 50 Meter Entfernung reicht, um dich aufzuwecken, weil man nicht mehr so fest schläft wie früher. Alle Töchter des Gesangs werden gedämpft. Wenn man alle Frauengesangsvereine versammeln würde und alle ihre hellen Sopranstimmen in voller Pracht, dann muss man so machen. Ja, weil ihr nicht mehr hören könnt. Es ist alles ein gedämpfter Klang für euch. Und Vers 5 lesen wir, wenn Männer, die sich vor nichts fürchten, sich plötzlich vor jeder Anhöhe fürchten. Warum? Weil sie sich Sorgen machen über ihren mangelnden Halt. Sie machen sich Sorgen, dass sie fallen und sich brüchige Knochen brechen könnten. Und sie machen sich Sorgen über die Schrecknisse auf dem Weg, während sie spazieren gehen, dass sie über einen Stein stolpern und sich ernsthaft verletzen könnten. Wenn der Mandelbaum blüht, das bezieht sich auf die weißen Blüten des Mandelbaums und deutet wahrscheinlich auf die weiß gewordenen Haare hin. Die Heuschrecke schleppt sich mühsam vorwärts, auch das Tempo verändert sich. Ja, eins habt ihr euch etwas lebhafter voranbewegt und jetzt schleppt ihr euch mühsam vorwärts und schlurft dabei vielleicht noch. Und schließlich geht der Mensch in sein ewiges Haus und es gibt eine Beerdigung und einige Menschen trauern. In Vers 6 sagt er, die silberne Schnur zerreißt, vielleicht ein Hinweis auf das Rückenmark und die goldene Schale, vielleicht das Gehirn, wir wissen es nicht genau. Der Krug an der Stelle zerbricht, bedeutet vielleicht das Herz, der Schöpfrand am Bund zerbricht, die Venen, die Arterien. Nun, wir können hier nicht alle spezifischen Bilder ganz sicher auslegen, aber irgendwie muss dies als ein Verfall eines Menschen im Alter zu sehen sein und der Staub kehrt wieder zur Erde zurück, wo er war, und der Geist kehrt zu Gott zurück. Das ist eine recht nüchterne Betrachtung des Alters, aber es ist die Realität. Alle von uns, und alle von uns fühlen das irgendwie kommen, wir werden älter. Aber nur weil wir alt werden, muss das Leben nicht trostlos sein. Und für einen Christen soll das Alter sicherlich eine Belohnung sein, ein krönender Lebensabschnitt mit einem Ausmaß an geistlicher Reife, den man in der Jugend nicht erreichen kann. Alle, die Christus kennen, all jene, die lange mit ihm gewandelt sind, sollten sich auf das Alter freuen. Wirklich freuen. Weil es uns dem Himmel näher bringt. Es versetzt uns in eine Situation, in der wir geistliche Erfahrung angesammelt haben, die uns wahrhaftig reich macht. Das befähigt uns, Leiter und Mentoren, Vorbilder für die Jugend zu sein. Und es ermöglicht uns, das Leben zu filtern, ja, und nur das zu behalten, was wirklich wertvoll ist. Das sollte eine gute Zeit sein. Und ihr wisst, im Leben der Gemeinde ist es wirklich sehr wichtig, Menschen zu haben, die gottesfürchtige Senioren sind. Und das ist, was Paulus hier Titus sagt. Lass uns zu Titus zurückkehren. Wenn er sagt, wenn du deine Gemeindeglieder betrachtest, Titus, musst du damit beginnen, die älteren Menschen zu unterweisen, weil sie so wichtig sind. Nun, leider gibt es in unserem Land heute viele Gemeinden, auch in anderen Ländern, die nur voller junger Menschen sind. Und es gibt darunter solche, die sich nur auf die jungen Menschen konzentrieren und die keine älteren Menschen haben wollen. Nun, ich würde wirklich nicht in einer solchen Gemeinde sein wollen, denn es wäre sehr schwierig, dort zu dienen. Warum? Wir brauchen einige Menschen, die schon das hinter sich haben, worauf die jungen Menschen zusteuern, die ihnen helfen können, das zu beurteilen, was sie zu einem gegebenen Zeitpunkt vielleicht für wertvoll halten. Wir brauchen die altersgrauen Köpfe, wir brauchen die Alten und Weisen, die gekommen und gegangen sind und da waren, um die Jungen zu unterweisen, um ihnen den Weg der Gerechten zu zeigen, um ihnen den Weg der Güte zu zeigen, die richtigen Prioritäten zu zeigen. Wir brauchen einige Menschen, die von sich, wie der Apostel Paulus behaupten könnte, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den guten Glauben, ich habe den Glauben bewahrt, so hat Paulus das gesagt im 2. Timotheusbrief. Und das Älterwerden ist in der Tat ein Segen. Leider verstehen das einige Gemeinden heutzutage das überhaupt nicht. Ich habe es immer geliebt, mit älteren Geschwistern zusammen zu sein und sie um mich zu haben. Und es ist ein erschreckender Einblick, wie oberflächlich manche Menschen und auch Gemeinden diesbezüglich denken. Es sind die alten Menschen in der Gemeinde, die ihr Kraft und Stabilität und Weisheit geben. Ältere Gläubige, sofern sie in der Zukunft in der Gemeinde in größerer Zahl vertreten sind. Ich hoffe, wir werden viele alte Leute haben. Das ist mein Wunsch. Ja, sofern das der Fall ist, werden diese zu einem besseren Ort machen und ihn bereichern. Die Reife der Gottesfürchtigkeit wird ein Segen für den Leib Christi sein. Das Altern Deutschlands bedeutet, das Altern der Gemeinde und das Altern der Gemeinde könnte wirklich ein großer Segen sein. Nun, Gott hat uns angewiesen, die Älteren zu ehren. In 3. Mose 19, 32 lesen wir, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und alte Leute ehren. Hiob 12, Vers 12, bei Greisen ist Weisheit und Einsicht bei hohem Alter. Und graue Haare sind eine Krone der Ehre, die auf dem Weg der Gerechtigkeit gefunden wird. Ein alter Mensch, der lange Zeit auf dem Weg der Gerechtigkeit gewandelt ist, ist ein Schatz. Ein Schatz an Weisheit, ein Schatz an Erfahrung und ein Schatz an Verständnis. Ein siegreicher Christ, der Kämpfe immer wieder ausgetragen hat und siegreich war, der alles erlebt hat, auf das die jungen Menschen so erpicht sind. Solch ein Mensch ist ein großer Schatz für die Gemeinde. Im Psalm 71 und Vers 17 sagt der Psalmist, O Gott, du hast mich gelehrt von Jugend auf und bis hierher verkündige ich deine Wunder. Und auch wenn ich alt werde, wenn mein Haar ergraut, verlass mich nicht, o Gott, bis ich deinen Arm verkündige dem künftigen Geschlecht. Gib mir einen Dienst auf meine alten Tage, weil ich über deine Stärke und deine Macht sprechen kann, weil ich sie so viele Jahre gesehen habe. Ich habe sie erlebt. Im Psalm 92 entsteigt dem Herzen des Psalmisten ein sehr ähnliches Gebet, das in Vers 13 beginnt. Da heißt es, der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht. sind saftvoll und frisch, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Nun, diejenigen, die den Charakter Gottes am besten darlegen können, sind die Personen, die am längsten mit ihm gewandelt sind. Oder? Ältere Menschen werden also in der Gemeinschaft zu einem Schatz, zu einem enormen Segen. Sie bringen uns alle geistliche Erfahrung, geistliche Stärke, Ausdauer und damit auch geistliche Weisheit. Wenn doch die Gemeinde in den kommenden Jahren über eine solch eine Fülle von diesen Leuten verfügt, was eine Quelle des Segens wäre, wie wäre das wunderbar. Aber nur, wenn diese älteren Menschen den Weg der Gerechtigkeit wandeln. Und deshalb sind diese Anweisungen hier in Titus Kapitel 2, Verse 2 und 3. Alt zu sein hat keinen Wert, wenn man nicht gottesfürchtig ist. Es gibt auch viele alte Narren, muss man so sagen. Alt zu sein hat keinen Wert, wenn man nicht ein Vorbild ist. Und so legt der Apostel Paulus einige sehr spezifische Charakteristiken fest, die in älteren Menschen in der Gemeinde offenkundig sein sollen. Er wird diese Punkte übrigens nach und nach abarbeiten und wir kommen erst zu den älteren Männern und sagen etwas weniger zu den Frauen, aber wir werden das auch abarbeiten hier, wie er es tut. Aber wir beginnen hier am Anfang, Kapitel 1, wandte er sich der Leiterschaft zu, den Hirten der Gemeinde und jetzt in Kapitel 2 wendet er sich den Gemeindemitgliedern zu und fängt hier bei den älteren Männern an. Da heißt es in Vers 5 dann, und ihr wisst das Motiv, wir haben darüber gesprochen am Mittwoch, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird, Vers 5. Das ist der Grund für dieses Verhalten. Und Vers 8, damit der Gegner beschämt wird in diesen Finalsätzen, in diesen Absichtssätzen, weil er nichts Schlechtes über euch zu sagen hat. Und in Vers 10 nochmals, damit sie der Lehre Gottes unseres Retters in jeder Hinsicht Ehre machen. Um das Wort zu erheben, um die Kritiker verstummen zu lassen und um die errettende Macht Gottes zu demonstrieren, müsst ihr folgendermaßen leben. Und diese Vorgaben sind nicht optional, sind keine zur Wahl gestellten Vorschläge. Sie sind Worte Gottes. Wenn die Gemeinde einen starken Einfluss auf die Welt haben soll, wenn die Gemeinde ihr Mandat erfüllen soll, dann müssen die älteren Menschen so wie beschrieben sein, um Gottes errettende Macht zu demonstrieren, die Macht seines Wortes. Und sie müssen Kritiker mit ihrem Verhalten zum Schweigen bringen. Was wir also hier ansprechen werden, ist für jeden älteren Heiligen, für jeden älteren heiligen Menschen obligatorisch, bindend. Nun lass uns zunächst die Männer sehen in Vers 2. Lass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Der Begriff alte Männer, Presbytes, ist interessant an dieser Stelle. Es ist ein Wort, das genau das besagt, beziehungsweise ältere Männer. Paulus verwendet diesen Begriff in Philemon Vers 9 für sich selbst. Als der alte Paulus bezeichnet er sich dort. Wir wissen, dass er zu diesem Zeitpunkt so zwischen 60 und 70 Jahren alt war. Vielleicht gibt sich eine gute Definition aus Lukas Kapitel 1. Zacharias, der Vater von Johannes dem Täufer, ihr erinnert euch daran, hat er erfahren, dass seine Frau schwanger werden würde und einen Sohn haben würde. Natürlich war das Johannes der Täufer. Aber Zacharias sagt, woran soll ich das erkennen? Ich meine, das scheint mir unmöglich. Warum? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist fortgeschrittenen Alters. Und da verwendet er das Wort Presbytes, was uns zu der Vermutung veranlasst, dass er sagt, ein alter Mann ist jemand, der normalerweise keine Kinder mehr zeugen kann. Hier reden wir also von einem Alter, in dem es nicht mehr normal ist, Kinder zu zeugen. Nun, Ausnahmen bestätigen die Regel. Das bedeutet das Wort, es bezeichnet einen Mann zu diesem Punkt in seinem Leben. Und Paulus verwendet es für sich selbst, also zwischen 60 und 70 Jahren alt. Es gibt einige alten Quellen, wie bei Philo und Hippokrates, die diesen Begriff für Menschen über 50 anwenden. Dieser Begriff greift irgendwo ab der 50 plus Altersklasse oder 60 plus Altersklasse. Das könnt ihr euch selber aussuchen, Ja, wir sind ja immer nur so alt, wie wir uns fühlen, sowieso, ne? Aber der Apostel Paulus war nach diesem Begriff ein alter Mann zwischen 60 und 70. Und ich denke, je nach Person ab 50 plus, und einige fühlen sich schon sehr alt, die dürfen auch gerne alt sein dann. Ja, ich fühle mich noch nicht so. Ich bin auch noch nicht da. Ich kratze gerade am Rand. Wir reden hier also über diese Generation von Männern im Leben der Gemeinde. 50 plus und aufwärts. Diese Männer werden hier dazu aufgefordert, geistlich verantwortungsvoll zu sein und einen gottesfürchtigen Charakter an den Tag zu legen. Und das ist sehr wichtig. Es ist sogar so wichtig in der Gemeinde, dass sie zurechtgewiesen werden sollen, wenn sie sich nicht so verhalten. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 5, lesen wir, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Hier wird davon ausgegangen, dass ältere Männer im Leben der Gemeinde sündigen. Und das ist wahr, das tun sie. Es bedeutet nicht, dass man plötzlich nicht mehr sündigen wird, nur weil man älter als 50, 60 oder gar 70 oder 80 Jahre alt geworden ist. Nein, keineswegs. Und das ist sehr vernünftig, die Tatsache, dass Paulus Titus anweist, diese Männer zu diesem Verhalten aufzufordern, als Hinweis darauf hinzudeuten, dass es durchaus möglich ist, dass sich einige von ihnen nicht zu verhalten werden. In 1. Timotheus 5, 1 angedeutet, müssen ältere Männer unter Umständen zurechtgewiesen werden. Es kann erforderlich sein, sie mit ihrer Sünde zu konfrontieren. Und Paulus sagt, wenn du das tust, dann tu das nicht mit einem scharfen Ton. Das sagt er hier. Sei nicht grausam dabei. Das verwendete Verb taucht nur hier auf und bedeutet mit Hieben schlagen, mit einer Faust schlagen. Und metaphorisch verbal missbrauchen, ja? Mit Worten schlagen, wie es auch ein anderes Lexikon sagt. Wenn ihr also einen alten Mann ermahnt, sollt ihr ihn nicht mit Worten auf unfreundliche, auf ausfällige, gewalttätige, grobe Weise schlagen, treffen oder vernichten. Das Verb hier ist in dem griechischen Plektes verwandt, das in Titus 1 verwendet wird, und so viel wie Schläger und Raufbold bedeutet. Ihr sollt sie nicht schlagen, ihr sollt sie nicht missbrauchen, ihr sollt nicht grob mit ihnen umgehen. Wenn ihr einen alten Mann mit seiner Sünde konfrontiert, müsst ihr das ohne Gewalt und ohne Grobheit tun. Es muss gütig und freundlich geschehen und in 1. Timotheus Kapitel 5, 1 lesen wir genau, wie das zu geschehen hat. Ermahne ihn wie ein Vater, parakaleo. Komme an seine Seite, längsseits, an die Seite von ihm und ermahne und ermutige und appelliere an einen alten Mann mit der gleichen Rücksicht und dem gleichen Respekt, den du deinem Vater zollen würdest. Allgemeine Rücksichtnahme auf Menschen im fortgeschrittenen Alter ist Gott ein großes Anliegen. Glaub mir, es ist Gott ein sehr großes Anliegen. Wie ihr euren Vater behandelt, ist eine große Angelegenheit, die Gott sogar in den 10 Geboten behandelt. In 2. Mose 21, Vers 15 und 17 stand auf mangelnden Respekt, auf das Schlagen von Vater und oder Mutter, beziehungsweise das Verfluchen von Vater und Mutter, sogar die Todesstrafe. Alte Menschen sollen mit Güte, mit Liebe, mit Ehre und Respekt behandelt werden. Wenn ihr also einen alten Mann mit einer Sünde konfrontiert, tut dies auf eine gütige Art und Weise. Ihr nähert euch ihm und appelliert an ihn mit demselben Respekt, den ihr eurem Vater erweisen würdet. Paulus sagt hier zu Titus, du musst die alten Männer in deiner Gemeinde konfrontieren und musst sie zu diesem Niveau von geistlichem Leben auffordern. Andernfalls, die Implikation hier ist, müssen sie auf diese Weise konfrontiert werden. Und ich weise euch noch einmal darauf hin, dass wir der älteren Generation einerseits Respekt erweisen, sie andererseits aber auch zur Rechenschaft ziehen für ihr Verhalten, für ihre Reife und für ihre Gottesfürchtigkeit. Die Patriarchen sollen respektiert werden. Ich weiß, das wird in unserer Gesellschaft gar nicht so geliebt, aber sie sollen nicht nur respektiert werden, sondern sie sollen auch heilig sein. Und wenn sie es sind, wenn die alten Männer in der Gemeinde heilige, gottesfürchtige Männer sind, werden sie zu Mentoren, dann werden sie zu diesen Vorbildern, die die Gemeinde so sehr braucht. Jeder ältere Mann sollte es sich zum Ziel setzen, im Alter mit den Worten von Paulus sagen zu können, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. 2. Timotheus 4,7. Jeder ältere Mann sollte sagen können, ich möchte, dass du mir folgst, wie auch ich Christus nachfolge. Jeder ältere Mann sollte zu einem jüngeren Mann sagen können, lass mich dir zeigen, wie du leben sollst. Und ältere Männer sollten viel zu bieten haben. Paulus schlägt als erstes drei Charakteristiken vor: nüchtern, ehrbar und besonnen. Ich möchte jetzt dem ersten zuwenden, und das ist das Nüchtern. Und das ist eine sehr wichtige Eigenschaft. Das hier verwendete Wort bedeutet buchstäblich nicht betrunken, aber metaphorisch, also bildlich gesprochen, auch gemäßigt, nicht zügellos, nicht extravagant. Der alte Mann ist ein Mann, der nicht zügellos ist, der allgemein ein gemäßigter Mensch ist. Er hat gelernt, welch hohen Preis ein zügelloses Leben fordert. Er hat gelernt, welch hohen Preis die Befriedigung all seiner Bedürfnisse und Launen und das Streben nach all seinen Träumen fordert. Und er hat das jetzt alles gefiltert und viele Dinge aus dem Weg zurückgelassen. Als er jung war, wurde alles angehäuft und im Laufe dieser Anhäufung begann er herauszufinden, was wirklich von Wert war. Als junger Mann steckte er Energie in viele Dinge. Als alter Mann kann er zurückblicken und sehen, wo er seine Energie in vielen Fällen vergeudet hat. Als junger Mann hatte er 1000 Träume und wollte 1000 Dinge erreichen und er blickt nur auf eine Handvoll von Dingen zurück, die ewigen Wert hatten. Und als älterer Mann verfügt er über einen reichen Erfahrungsschatz. Eine nach dem anderen, Tag um Tag, Monat um Monat, Jahr um Jahr. Und das Leben wurde durch diese Erfahrungen gemäßigt. Er stellte fest, dass das, was er seiner Meinung nach wollte und wovon er sich Befriedigung erhoffte, ihm diese nie brachte. Und alle Besitztümer und alles Angehäufte und der ganze Ruf und die Errungenschaften und die Aufzeichnungen sind irgendwie aus dem Weg des Lebens ins Abseits geraten und abgelegt worden, weil sie keinen wirklichen Wert hatten. Er ist bei einem System der richtigen Werte angelangt. Er ist nüchtern geworden, wie ein verwandtes Verb in 1. Korinther 15, Vers 34 ausdrückt. In 1. Petrus taucht der Begriff nüchtern oder buchstäblich nüchterne Gesinnung ebenfalls auf. Mit anderen Worten, der alte Mann hat jetzt die richtigen Prioritäten gesetzt. Er weiß, welche Erfahrungen wertvoll waren und in vielen Fällen waren es die, die er am meisten gefürchtet hatte. Und jetzt weiß er, dass diese ihm die besten Früchte eingebracht haben. Sie haben ihn zu dem Mann gemacht, der er ist. Und in vielen Fällen war das, was er nicht wollte, am wertvollsten und das, wonach er mit all seiner Kraft gestrebt hat, am wenigsten wertvoll. Und er weiß das jetzt. Er hat das Leben gefiltert. Er ist nüchtern. Und sehr häufig, wenn Männer dieses Alter erreichen, gibt es zwar einige physische Dinge, die sie vielleicht brauchen, damit sie es ein bisschen bequemer haben, aber sie haben, wenn sie gottesfürchtig und auf dem Pfad der Gerechtigkeit gewandelt sind, wirklich fast alles gefiltert. Und sie sollten feststellen, dass sie auf ein zunehmend einfacheres Leben reduziert sind, weil sie wissen, welche Dinge wahren Wert haben. Sie wissen, welche Menschen wahren Wert haben, welche Beziehungen wahren Wert haben, welche Bestrebungen wahren Wert haben. Nüchternes Wissen um die richtigen Prioritäten, das durch lange Erfahrung entstanden ist, findet sich die Weisheit, die weitergegeben werden muss. Es ist absolut kritisch, dass sie das an eine jüngere Generation weitergeben. Wo es gemäßigt ist, nicht extravagantes, nicht zügelloses Leben gibt, es ist wie der Vater, der bei seinen kleinen Kindern sitzt und sagt, ich weiß, dass ihr den Grund dafür nicht versteht. Ihr müsst mir hier einfach vertrauen. Ihr könnt das nicht tun. Ich weiß, warum ihr das nicht tun könnt. Ihr versteht den Grund nicht, aber ich habe schon erlebt. Ich sage euch, warum das nicht geht. Und so sollen diese Männer Männer sein, die besonnen sind. Ihr Leben wurde auf das nicht weiter reduzierbare Minimum des wirklich Wichtigen reduziert. Zweitens sollen sie ehrbar sein, semnos, ernsthaft, ehrwürdig sein und Respekt verdienen. Das bedeutet nicht, dass sie langweilige, pessimistische Menschen sind. Es muss aber bedeuten, dass sie nicht leichtfertig sind. Sie sind nicht leichtsinnig. Sie nehmen das Leben ernst. Ich meine, sie haben lange genug gelebt, um zu sehen, dass das Leben eine ernsthafte Angelegenheit ist. Sie haben das Gefühl der Unsterblichkeit und der Unbesiegbarkeit überwunden, das junge Menschen doch allzu oft plagt. Und sie haben zu viel gesehen und zu viel empfunden, um trivial zu sein. In vielen Fällen, in den meisten Fällen, haben sie ihre eigenen Eltern zu Grabe getragen. Sie haben ihre Schwestern und Brüder zu Grabe getragen. Sie haben in Warteräumen von Krankenhäusern gesessen und gestanden, während die Menschen, die sie lieben, starben. Sie haben darauf gewartet, dass der Chirurg herauskommt und ihnen erklärt, was bei der Krebsoperation ihres Lebenspartners geschehen ist. Sie haben gesehen, wie ein Kind rebelliert hat. Sie haben gesehen, wie ein Kind geboren wurde, das sich von allem abgewandt hat, woran sie glauben. Und sie haben gesehen, wie ein Kind an Leukämie gestorben ist. Sie haben zugesehen, wie ein Kind an Krebs gestorben ist. Sie haben alles erlebt. Sie haben alle Gefühle durchlebt. Sie haben die Lasten ihres eigenen Lebens und ihrer Familien, die Lasten vieler anderer Menschen, mit denen sie das Leben geteilt haben, getragen. Und sie sind jetzt zu dieser ernüchternden Erkenntnis gelangt, dass die Welt nicht besser werden wird und dass sie nicht diejenigen sind, die diese Welt verändern werden. Sie haben all die erwarteten utopischen Gedanken durchlebt. Sie haben die von Hoffnung geprägten Hochstimmungen durchlebt, die ihnen das vorgaukeln, sie könnten alles in dieser Welt erreichen und verändern. Ja, man ist durch solche Zeiten gelaufen, das stimmt. Und jetzt sind sie da unten auf der anderen Seite. Und sie wissen ganz ehrlich, dass das Leben so ist, wie es ist, weil der Mensch so ist, wie er ist. Und weil er sich nicht von allein ändern wird. Das wissen ältere Menschen. Die Dinge sind nicht so lustig, wie sie es vielleicht einst scheinbar waren, als die Männer jung waren, weil das Leben zu ernst ist. Ich weiß nicht, aber ich verbinde das nicht unbedingt nur mit dem Älterwerden. Ich schaue mir manchmal einige dieser Fernsehsendungen ein und angeblich sind das die lustigsten Fernsehsendungen, die es überhaupt gibt und ich kann überhaupt nicht lachen. Völlig witzlos. Es ist nichts Lustiges dran und ich denke eigentlich, dass ich eigentlich einen recht guten Sinn für Humor habe, ich hoffe zumindest. Ich finde nichts wirklich davon lustig, weil man daran nichts anderes sieht als die Lebensweise gottloser Menschen. Und das ist nicht witzig, das ist eher tragisch. Es gibt wohl einen gewissen Sinn für Humor, den haben wir alle. Und schließlich hat Gott auch Humor. Ich meine, schaut euch nur mal um, wer neben euch sitzt. Ja. Wir können lachen und das ist ein Geschenk. Aber gleichzeitig haben reife Christen und christliche Männer ein Niveau der Würde erlangt, auf dem sie Respekt verdienen. Sie sehen das Leben so, wie es wirklich ist. Und wenn sie lachen, dann lachen sie über etwas, was wirklich komisch ist, nicht über etwas Tragisches. Und wenn sie lächeln, dann tun sie es, weil es etwas zu belächeln gibt, vielleicht einen Sonnenuntergang oder das Lächeln eines Babys oder über Liebe. Sie lachen nie und nicht über etwas Tragisches. Und die dritte Sache, die er über die älteren Männer sagt, ist, dass sie sich durch das auszeichnen sollten, was besonnen ist. Sie sollten besonnen sein. Und das bedeutet, sie zeichnen sich durch Diskretion und kritisches Urteilsvermögen aus. Und das kommt mit dem Alter. Sie haben alles erlebt, sie haben alle Erfahrungen durchlebt und haben Seelenstärke entwickelt und tiefgehende Erfahrungen gemacht. Sie haben die Wahrheit verstanden und zeichnen sich durch Hingabe an das Richtige aus. Sie haben gelernt, ihre Instinkte und Leidenschaften im Zaum zu halten. Und das Wort besonnen bedeutet, sie haben die losen Enden ihres Lebens festgezurrt oder zusammengezurrt. Sie haben sich unter Kontrolle, sie haben kritisches Urteilsvermögen und Diskretion. Und dasselbe grundlegende Konzept und denselben Wortstamm aus der Aussage von Paulus in Römer 12, Vers 3 zu borgen. Sie denken, um ein gesundes Urteilsvermögen zu haben. Sie denken besonnen. Und diese Qualitäten, nüchtern, ehrbar und besonnen zu sein, ersetzen oftmals die Qualitäten der Jugend. Wisst ihr, welche das sind? Rücksichtslosigkeit, Ungestüm, Gedankenlosigkeit, Instabilität. Ja, es muss nicht so sein, aber sehr häufig ist das die Jugend, oder? Und dann gibt es drei weitere positive Tugenden, die alle in der letzten Aussage zusammengefasst werden. Gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Und gesund bedeutet hier ohne Schwäche, ohne Entkräftigung. Sie haben starke bzw. ganzheitliche Einstellungen in diesen Bereichen. Erstens im Glauben, das ist wunderbar. Sie sollen gesund im Glauben sein. Sie sollen einen geistlichen Glauben, der gesund ist, ganzheitlich gut fundiert und solide ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, ihr Glaube an Gott ist unerschütterlich. Sie haben genug gesehen. Und sie haben genug durchgemacht. Die 50, 60, 70 oder 80 Jahre haben ihnen Gott gezeigt. Und Gott ist vertrauenswürdig, oder? Amen. Ein älterer Herr antwortet, Amen, so ist es. Sie zweifeln nicht, sie stellen Gott nicht in Frage, sie verlieren nie ihr Vertrauen in Gottes gute Absichten. Sie verlieren nie ihr Vertrauen in Gottes Plan. Sie verlieren nie ihre Hoffnung, dass Gottes Souveränität sich erfüllen wird. Sie beschuldigen Gott nie, sie enttäuscht zu haben. Sie zweifeln nie die Wahrheit der Schrift an. Sie stellen nie die Kraft des Heiligen Geistes in Frage. Und sie stellen nie in Frage, ob das Evangelium retten kann. Sie wissen es. Sie haben es gesehen. Diejenigen, die all die Jahre durchlebt haben und denen Gott sich immer wieder offenbart hat durch die Wechselhaftigkeiten und Kämpfe und all die Schwierigkeiten im Leben, solcher Mann hat alles erlebt. Er hat sich bewiesen und er ist jetzt ein alter Mann und sagt, ich glaube Gott. Ich wurde an Polycarp erinnert, der in seiner Todesstunde Gott absagen sollte, aber gesagt habe, 86 Jahre habe ich ihm gedient. Sollte ich jetzt meinen Gott verleugnen, den ich gedient habe? Oder 86 Jahre habe ich ihm gedient? Er wusste, hey, die können mich nur töten. Dabei bleibt es. Sein Glaube hält die Gemeinde aufrecht. Er ist stark, sein Glaube ist mutig, weil ein Leben des Glaubens ihm gelehrt hat, Gott zu vertrauen. Gott hat sich über die vielen langen Jahre als treu erwiesen, in all den Krankenhäusern, auf all den Beerdigungen, bei all den Verlusten und Enttäuschungen im Leben war Gott treu. Durch all die Sünden und Versuchungen und Prüfungen und Buße und Erneuerung, durch all den Kontakt mit der Wahrheit und der Anwendung des Wortes, war es, wie Gott es vorher gesagt hatte. Und er ist glaubwürdig. Und diese Art von reifem Glauben, Leute, hält eine Gemeinde aufrecht. Es gibt uns einen Glauben, dem wir nacheifern können. Zweitens sagt er, er solle gesund in der Liebe sein. Er hat eine gesunde geistliche Liebe. Gewiss hat er diese Liebe zu Gott und auch zu anderen. Er ist ein Mann, der liebt. Er ist nicht ein verbitterter Mann. Es ist eine der traurigsten Angelegenheiten der Welt, wenn man einen alten Mann sieht, der verbittert ist. Aber hier ist ein Mann, der liebt, ein Mann, der liebt, der, indem er die Last der anderen trägt und somit das Gesetz Christi erfüllt, nach Galater 6,2, hier ist ein Mann, der aufopferungsvoll liebt, hier ist ein Mann, der es liebt zu dienen. Hier ist ein Mann, der im Laufe der Jahre gelernt hat, was geliebt werden sollte und was nicht. Seine Liebe ist auf die Dinge gerichtet, die geliebt werden sollten. Er hat gelernt zu lieben, auch wenn er im Gegenzug nicht geliebt wird. Er hat gelernt zu lieben, wenn die Liebe abgelehnt wird. Er hat gelernt zu lieben, wenn die Liebe nicht einmal verdient ist. Und er hat gelernt zu lieben, in seiner Liebe zu vergeben und in seiner Liebe zu dienen. Er hat gelernt, geduldig und wohlgesinnt zu sein. Seine Liebe ist nicht eifersüchtig. Und jetzt kommen die Eigenschaften und Tugenden aus 1. Korinther 13. Seine Liebe ist nicht eifersüchtig, sie ist nicht prahlerisch. Seine Liebe ist nicht arrogant, sie ist nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Sünde eines anderen, sie freut sich aber an der Wahrheit. Die Liebe eines alten Mannes erträgt alles, glaubt alles und hofft alles, sie duldet alles und sie hört niemals auf. Eine der Tragödien des Alters ist, wenn Menschen lieblos und verbittert und egoistisch werden. Dieser alte Mann, den die Gemeinde dringend braucht, ist gesund in seiner Liebe. Seine Liebe beruht nicht auf einem Gefühl, sondern auf einem Grundsatz. Er liebt, weil es richtig ist. Er liebt mit seinem Willen und nicht nur aufgrund von irgendwelcher Gefühle, die manchmal so flüchtig sind und wieder weg sind. Ein Teil des Älterwerdens ist, dass man nicht alles aufgrund von Gefühlen tut. Und dann gibt es eine dritte vertraute Sache. Er soll gesund sein in der Geduld. Er hat genügend Prüfungen durchlebt. Er hat genug gelitten. Er weiß Bescheid. Er soll ein Vorbild der Geduld sein. Und er hat alles durchlebt und hat deshalb den Mut, der sich daraus entwickelt hat. Er lässt sich nicht entmutigen. Trotz der Enttäuschungen, unerfüllten Hoffnungen, körperlicher Schwäche und Gebrechen und auch zunehmender Einsamkeit. Der gottesfürchtige Mann wird gehärtet wie Stahl. Sein Körper ist schwächer, sein Geist aber stärker. Er kann bis zum Ende ausharren und er lässt die Herrlichkeit des Evangeliums aus sich heraus strahlen. Und dann, ich werde weniger Zeit jetzt natürlich für die Frauen verwenden, lesen wir in Vers 3, dass sich die alten Frauen gleichermaßen oder auf dieselbe Weise genauso verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht viel im Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Wisst ihr, dass eine alte Frau, die nicht das ist, was Gott für sie vorgesehen hat, ebenfalls zurechtgewiesen werden soll? 1. Timotheus Kapitel 5, Vers 2 lesen wir, ermahne ältere Frauen als Mütter. Es ist recht schwer, die eigene Mutter zu ermahnen, oder? Nahezu unmöglich, weil wir so viel Liebe und Respekt für sie empfinden. Aber manchmal müssen ältere Frauen ermahnt werden und das sanft und liebevoll und gütig und freundlich. Und sie müssen mit der Würde und dem Respekt behandelt werden, den eine Mutter verdient. Und ich erinnere euch noch einmal daran, das 2. Mose 21 ist gesagt, dass wenn jemand seine Mutter schlägt oder verflucht, soll ihn das sein Leben kosten. Paulus ging mit den alten Frauen sehr gütig um. Wenn ihr ein Beispiel für diesen Umgang einmal anschauen wollt, dann müsst ihr Philipper 4 aufschlagen. Es gab dort zwei Frauen, die dort Unruhe in der Gemeinde stifteten. Und Paulus sagt, ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und er musste sie in diesem Brief öffentlich ermahnen. Sie mussten sich wirklich lernen, zusammenzureißen. Und dann sagt er, mein treuer Mitkrieg, nehme dich dieser Sache an. Und er sagt, ich bitte dich, diesen Frauen zu helfen. Hilf ihnen, diese Feindschaft beizulegen. Sie haben mit mir gekämpft für das Evangelium. Was für eine Belobigung. Sie waren im Bund mit Clemens und den restlichen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Sie sind Gläubige, sie sind im Gottes Buch und sie haben dem Herrn gedient. Hilf ihnen, dieses Problem zu lösen. Das ist eine mitfühlende Art und Weise, mit zwei Frauen umzugehen, die ein Problem mit Sünde haben. Und das ist ein gütiger Umgang. Frauen sollen in der Gemeinde eine göttliche Ressource sein. In 1. Timotheus 5 liegt das Augenmerk auf älteren Frauen, die verwitwet werden. In Vers 9, 1. Timotheus 5, 9 sagt er, diese Frauen, die mindestens 60 Jahre alt sind und die Frau eines Mannes waren, keusche, treue, reine Ehefrauen, die einen guten Ruf für ihre guten Werke hatten, die Kinder großgezogen haben, die Fremden Gastfreundschaft erwiesen haben und die Füße der Heiligen gewaschen und die Bedrängten geholfen haben, die sich jedem guten Werk gewidmet haben. Das sind die Frauen, für die ihr sorgen müsst. Wenn sie eine Familie haben, soll die Familie sich um sie kümmern. Wenn sie niemanden haben, der sich um sie kümmern kann, sagt er in diesem selben Kapitel, und wenn sie ihre einzige Hoffnung auf Gott gesetzt haben, dann sollt ihr euch um sie kümmern. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Diese Art von Frauen verdient eure Fürsorge. Bringt sie in die Gemeinde und setzt sie auf die Liste der zu versorgenden Witwen. Sie sind wertvoll. Sündigende Frauen, die nicht treu waren und ihrem Ehemann nicht treu waren und ihre Kinder nicht richtig erzogen haben und Fremden keine Gastfreundschaft erwiesen haben und nicht für ihre guten Werke bekannt waren. Und all das werden nicht auf diese Liste gesetzt. Die Schrift erhebt und preist ausdrücklich jene Frauen, die gottesfürchtig sind. Und diese Frauen sollten in die Gemeinde gebracht werden, um den jungen Frauen als Vorbilder zu dienen. Und Paulus bringt verschiedene Qualitäten vor, die diese Frauen auszeichnen sollten. Und Vers 3, dass die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Das ist nur ein Wort im Griechischen und es wird hier nur an dieser Stelle in der Bibel verwendet. Und dieses Wort bedeutet, wie ein Priester zu sein. Sie sollen wie ein Priester sein. Nun, was bedeutet das? Mit anderen Worten, sie sind heilig. Sie sind die Art von Frauen, die Zugang zu Gott haben sollten. Sie sind die Art von Frauen, die in Gottes heilige Gegenwart treten könnten. Heilige Charaktere oder Charakter, göttliche, gottesfürchtige Leben. Solch eine Frau wird für uns in Lukas 2 beschrieben. In dieser wunderbaren kurzen Charakterskizze von Hannah. Die Prophetin Hannah war hochbetagt. Sie war eine Witwe von 84 Jahren. Sie verließ nie den Tempel und diente Tag und Nacht mit Fasten und Gebeten. Eine 84-jährige, gottesfürchtige Frau, die in ihrem Verhalten einem Priester glich und ehrfürchtiges Verhalten an den Tag legte. Diese Art von Verhalten fordert Paulus, als er in 1. Timotheus 2, 9 an Timotheus schreibt, dies sind die Frauen, die sich selbst angemessen kleiden, bescheiden und diskret, nicht mit Haarflechten und Gold oder Perlen und aufwendiger Kleidung. Sie sind demütig und sanftmütig. Sie kleiden sich auf angemessene Weise, um die Aufmerksamkeit auf den Herrn zu richten und nicht auf sich selbst. Sie haben nicht ein Vermögen in ihre Haaren gesteckt und glaubt mir, das war damals echt ein echtes Problem und ich weiß, bei einigen Frauen heute auch noch, die gehen fast pleite, wenn sie beim Friseur waren. Es sind einige Frauen, die gute Werke gewählt haben, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zu Gottesfurcht bekennen in 1. Timotheus 2, Vers 10. Das sind Frauen, die in der Stille lernen, in aller Unterordnung, weder Autorität in der Gemeinde ausüben, noch Männer lehren. Sie sind Frauen, die durch das Gebären von Kindern das Stigma ihrer eigenen Sünde überwunden haben und in Glaube und Liebe und Reinheit mit Selbstbeherrschung weitergelebt haben. Das ist die Art von Verhalten, die Gott sich wünscht. Bescheidenheit, Diskretion, Tugendhaftigkeit, Unterordnung unter einen Ehemann, Gottesfürchtigkeit, die Erziehung von Kindern auf gottesfürchtige Weise und Hilfe für Fremde. Die äußerlichen Taten der Heiligkeit hängen vom inneren Zustand der Heiligkeit ab. Und so sagt Paulus zu Titus, du musst die älteren Frauen auffordern, heilig zu sein, wie Priester zu sein, die vor das Angesicht Gottes treten. Und dann fügt er zweitens hinzu, dass sie nicht verleumderisch sein sollen. Wow, was für ein unmittelbarer Gegensatz. Wisst ihr, wie das Wort für verleumderisch lautet? Es ist das griechische Wort Diabolos, das im Neuen Testament 34 Mal für den Namen Satans verwendet wird. Nichts ähnelt Satan mehr als Verleumdung. Und während Männer dazu tendieren, zu sündigen und mit physischer Gewalt zu reagieren, während Männer sich in ihren Taten als grob und gewalttätig erweisen, haben Frauen die Tendenz, mit ihren Worten grob und gewalttätig zu sein. Satan ist ein bösartiger Verleumder, der Tag und Nacht verleumdet. Und er sagt, seid nicht wie Satan. Ältere Frauen hatten auf der Insel Kreta, wie auch anderorts, unter Umständen viel freie Zeit und weil sie wenig zu tun hatten, womit sie ihre Zeit verbringen konnten, tendierten sie dazu zu reden. Und aus dem Reden wurde Klatsch und Kritik und Krittelei und Verleumdung. Und Paulus sagt, das ist das Werk des Teufels. Ältere Frauen sollten ihre Verderbtheit nicht durch ihre Sprache ausdrücken. Sie sollten alles andere als verleumderisch sein. Und drittens sagte, sie sollten nicht vielen Weingenuss ergeben sein. Und dieser Ausdruck bezieht sich auf einen Trinker. Das ist ein sehr starker Ausdruck. Anscheinend wandten sich ältere Menschen auf Kreta und so wie an vielen anderen Orten auch Genussmitteln zu, um ihren müden Körper und Seelen aufzuputschen. Und Paulus sagt hier, eure Frauen sollen das nicht tun. Eure Frauen müssen keine Sklaven der Genussmittel werden. Es muss eine weit verbreitete Sache gewesen sein, genau wie heute. Die älteren Gläubigen sollen keine Trinker sein, sie sollen sich dem Wein nicht ergeben, sie sollen bei Sinnen bleiben. Gott wusste, dass die Menschen in dieser Kultur fermentierte Getränke trinken. Der Wein wurde dann gewöhnlich mit Wasser vermischt oder zu einer Paste reduziert und ohne Fermentierung und dann wurde wieder Wasser hinzugefügt und er konnte dann getrunken werden. Hier wird nicht impliziert, dass sie normalen Wein tranken, der üblicherweise mit Wasser gemischt war, sodass man nicht davon betrunken werden könnte, sondern es ging um jemanden, der ein Trinker war. Das ist hier das Wort. Vielleicht wollten sie ihre Sinne ein wenig betäuben aufgrund der altersbedingten Schmerzen oder sogar aufgrund ihrer altersbedingten Einsamkeit, so wie es heute auch viele tun. Und so haben sie sich deshalb diesen Dingen ergeben. Paulus sagt, das geziemt sich nicht. Sie müssen ihre Sinne uneingeschränkt für Gottes heilige Zwecke einsetzen können. Sie sollen wie Priester sein, die bekanntlich nicht trinken sollten. Ihre Sprache soll sich auf das beschränken, was erbaulich ist und gütig. Sie sollen nie reden wie der Teufel, weder verleumden noch tratschen. Und sie sollten niemals Sklaven von irgendetwas anderes werden, das sie berauscht oder ihre Sinne in irgendeiner Form benebelt. Am Ende von Vers 3 haben sie außerdem eine positive Pflicht. Sehr wichtig. Sie sollen das Gute lehren. Sie sollen das Gute lehren. Ältere Frauen, ihr sollt lehren. Wisst ihr das? Ihr sollt lehren, ältere Frauen. Vers 4. Sie sollen jüngere Frauen anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Leitet die jüngeren Frauen an. Nun, eure Kinder habt ihr bereits angeleitet. Sie sind gekommen und sie sind gegangen. Jetzt ist die Zeit für die älteren Frauen, die jüngere Generation anzuleiten. Und das ist so wichtig. Und deshalb braucht ihr diese gottesfürchtigen älteren Frauen in der Gemeinde, um die Jüngeren anzuleiten, sie darin anzuleiten, ihre Kinder zu erziehen, ihre Ehemänner zu lieben und gottesfürchtig zu sein. Eine Frau soll nicht in der Gemeinde lehren, das wissen wir in 1. Timotheus Kapitel 2, dass eine Frau nicht gestattet zu lehren. Aber eine Frau kann andere Frauen lehren, im Heim, zu Hause, informelle Anleitung durch Worte und durch ihr Vorbild. Das bezieht sich übrigens nicht nur auf die Räumlichkeiten als solche, sondern im offiziellen Gottesdienst als solches. Eine Frau kann das tun. In einer Gruppe von Frauen, hier und dort und wo auch immer, um eine andere Generation von gottesfürchtenden Frauen zu entwickeln. Ich fürchte, dass wenn unsere gottesfürchtigen Frauen heute nicht die nächste Generation anleiten, weil sie keine normalen Familien haben, dass sie mit irgendeinem Gefühl dafür erziehen, dass sie aus irgendeinem Gefühl dafür erziehen, was eine Familie ist. Und das reicht nicht aus. Sie sollen lehren, was gut ist. Kalodidaskolos, ein Wort Gutes lehren, ein Wort, was richtig und was gut ist. Junge Frauen zu ermutigen, ihre Ehemänner zu lieben.
Ja, was ist denn da schon dabei?
Da ist eine ganze Menge dabei, ist sehr viel dabei. Junge Frauen ermutigen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch und so weiter und so fort. Das ist ihre primäre Rolle, um eine gottesfürchtige Generation von jungen Frauen zu erziehen. Ihr älteren Frauen in unserer Gemeinde müsst das tun. Und die jüngeren Frauen in eurem Leben sind sehr wichtig, überaus wichtig. Und es gibt sie in eurem Leben und sie könnten eure Töchter sein, könnten eure Schwiegertöchter sein, sie könnten eure Enkelin sein, sie könnten die Freundin eurer Töchter sein, sie könnten eure Nichten sein. Sie sind da, sie sind überall da. Und ich denke nicht, dass es hier in erster Linie um irgendein förmliches Seminar handelt, die das Frauen abhalten sollen. Das kann es auch, aber das ist hier nicht in erster Linie im Vordergrund. Stattdessen müsst ihr einfach euch diesen Frauen annähern und sie anleiten, wie sie ihr Leben führen sollen. Sie anleiten in der Lebensführung. Ihr müsst sie zur Gottesfürchtigkeit erziehen. Damit ihr älteren Menschen nicht die Ursache dafür seid, dass das Wort Gottes verlästert wird, damit ihr älteren Menschen nicht die Ursache dafür seid, dass der Feind etwas Schlechtes über die Gemeinde sagen kann und damit ihr nicht die Ursache dafür seid, dass Menschen die errettende Macht von Gottes Wort anzweifeln, müsst ihr euer Leben genau so führen. Steht eine Menge auf dem Spiel und ihr habt viel zu bieten. Nicht lange nach der rassistischen Black Power Bewegung, nachdem eine Gruppe namens Black Panthers ins Leben gerufen wurde, entschied sich eine kleine 67-jährige alte Frau namens Margaret Kuhn in Philadelphia, dass sie ein Teil der Bewegung sein wollte, aber aus einer anderen Perspektive. Und deshalb startete sie die Grey Power Bewegung und gründete eine Organisation namens die Grauen Panther. Und ihre Idee bestand einfach darin, eine Gruppe von grauhaarigen Leuten zusammenzubringen, um Veränderung auf der Welt zu bewirken. Nun, wie steht es mit der Macht der Grauhaarigen in der Gemeinde? Die älteren Menschen sind eine mächtige Macht in der Gemeinde. Wir haben leider nicht so viele davon, aber wir werden sie haben, wenn wir weiter hier verharren dürfen. Moses war 80 Jahre alt, als Gott ihn berief, Israel zu führen. Und hört mal genau zu, er hatte viele Ausreden, das nicht zu tun. Aber Alter war nie ein Grund, das er angegeben hatte. Es war niemals eine Ausrede. Er hat niemals gesagt, oh, ich bin viel zu alt dafür. Er war 80 Jahre alt. John Wesley reiste 250.000 Meilen auf dem Pferderücken oder zu Fuß, um zu predigen. Er hielt 40.000 Predigen, schrieb 400 Bücher und sprach 10 Sprachen. Mit 83 war er verärgert, dass er nicht länger als 15 Stunden am Tag schreiben konnte, hört sich wie Thomas Westermann an, ohne dass seine Augen schmerzten. Ja? Hört mir jetzt gut zu. Mit 86 war es ihm peinlich, dass er nicht mehr als 2-mal täglich predigen konnte. Und er sagte, seit seinem 86. Geburtstag müsse er zugeben, dass er zunehmend dazu tendiere, bis 5.30 Uhr im Bett zu liegen. Oh, was für ein schrecklicher Charakterverfall. Ihr Lieben, ihr habt so viel zu bieten. Die gottesfürchtige ältere Generation ist für das Leben in der Gemeinde so wichtig. Bitte vergesst das nicht. Lasst uns zusammen beten.